Wir sind in unserer Predigtreihe Erweckt Leben. Und heute ist das Thema Erweckt Lieben. Es geht um Identität. Erweckung, wir haben schon so viel Gutes die letzten Wochen darüber gehört. Ganz viele verschiedene Aspekte. Und einen Aspekt, den wollen wir heute genauer betrachten. Das ist tatsächlich Gottes Liebe. Wir haben heute im Abendmahl schon viel darüber gehört. Wie können wir wirklich erweckt sein, indem wir Gottes Liebe erleben, erfahren, richtig greifen können und auf seine Liebe antworten? Denn Fakt ist, er hat uns immer zuerst geliebt. Ist es nicht so? Manchmal geht es uns so, dass wir wie im Lobpreis jetzt hier im Gottesdienst sind und wir haben eine wunderbare, tolle Zeit. Wir erleben Gottes Gegenwart, wir stehen da, wir genießen, es tut wohl, es ist erfahrbar, es ist greifbar, es ist ein tolles Ambiente, man mag die Menschen, die rechts und links drumherum stehen und man hat ein Erlebnis, ja, Gott liebt mich als sein Kind. So geht's uns manchmal, oder? Und dann ist wie diese Liebe, dieser Status und Identität, die wir haben, die bläst sich auf. Und dieses Herz, was Gott uns so entgegenhält, das wird erlebbar. Und dann gibt es wieder Momente, was weiß ich, vielleicht, ich war im Gottesdienst, beim Heilungsgottesdienst. Tja, ich habe eine chronische Krankheit, die wurde mal nicht geheilt. Vielleicht habe ich was falsch gemacht, vielleicht hat der andere doch lieber wie mich. Ja, vielleicht ist doch irgendwo ein Haken bei der ganzen Sache, ich weiß ja nicht. Dann gibt es wieder Momente, wo ich zu Hause Bibel lese und ich habe eine Stelle, die spricht sowas von ganz genau in meine Situation. Oder jemand kommt und gibt mir einen prophetischen Eindruck und ich merke, Gott meint mich, er sieht ja ganz genau mich. Alle Details, die hat er im Blick und er spricht genau da hinein. Diese Liebe von Gott doch greifbar und erlebbar. Ich bin wirklich geliebt. Dann gibt es wieder Tage, wo mir alles misslingt und ich ganz ehrlich sagen muss, boah, also diese dunklen Seiten in mir, die da zutage kommen, naja, ich bin mir sicher, dass das nicht so sehr liebenswert ist. Und wenn das alle wüssten, man versteckt sich und geht doch wieder so ein bisschen in den Rückzug, naja, großes Fragezeichen an diese Liebe Gottes wieder. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt sogar Zeiten, in denen dieser Liebesluftballon wie komplett zerplatzt. Und es wie ist, puff, da geht was kaputt, da kam eine Situation und es ist wie, mit sowas hätte ich nie gerechnet. Gott liebt mich anscheinend doch nicht. Oder nicht genug. Oder ich kann es einfach nicht vom Himmel runterholen in mein kleines Leben, in mein kleines Herz, in meinen Kopf, in mein Sein. Und wisst ihr was? Das ist einfach ermüdend und zermürbend. Und wir kommen an den Punkt, ich komme an den Punkt, wo ich sage, Gott, ich brauche deine Erweckung. Ich brauche deinen Stück vom Himmel, der greifbar wird in mein Leben, in mein Herz, in meine Gedanken, in mein Sein, in meinen Alltag. Das kann ich nicht, das braucht Erweckung. Ich brauche eine Verwurzelung ganz tief in die Identität, dass Gott mich liebt als sein Kind. Alle Zeit, dass ich sein darf vor ihm, dass er mich bedingungslos liebt, ohne Hintergedanken. Dass es unabhängig ist davon, was ich gerade fühle oder erlebe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. In mir ist eine Sehnsucht und ein Streben und ein Hunger. Und gleichzeitig kenne ich dieses Fähnchen im Wind. Mal ist die Situation so, mal ist mein Erleben so. Und wir wollen weg davon, situationsabhängig und erlebnisabhängig Gottes Liebe zu interpretieren, greifen zu können oder nicht. Wir wünschen uns da Erweckung. Wir wünschen uns da ein Durchdringen nach mehr, nach einem fest gesettelt und verankert sein in der Identität als Gottes geliebtes Kind vor ihm, durch alle Zeiten und Höhen und Tiefen hindurch. Und wenn wir das so sehen, dann ist das für mich, wird ein Punkt gesetzt, geliebt, Punkt. Da geht das Fragezeichen weg. Da geht das mal so und vielleicht ist doch irgendwie es nicht ganz richtig. Da wird ein Punkt gesetzt. Du bist geliebt als Gottes Kind, Punkt. Da wünsche ich mir ein Durchdringen. Und jetzt ist die große Frage, wie kommen wir dahin? Und wir wollen in der Apostelgeschichte, wo wir gerade sind, das Spotlight auf Petrus legen. Simon Petrus finde ich ein wunderbares Beispiel zu sehen, wie hat der gelebt? Was ist denn geschrieben über seine Identität? Durch was ist er gegangen? Welche Erweckungserlebnisse hatte denn er? Wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, dann erlebt Petrus Wunder über Wunder. Wo er hingeht, werden Menschen geheilt. Die, die schon gestorben sind, da geht er hin und erlebt Totenauferweckung. Wo er auftaucht, sind Hunderte, teilweise Tausende Menschen, die Jesus als Retter erkennen, vom Heiligen Geist getauft werden und die Petrus dann später auch im Wasser taufen darf. Es ist geschrieben, dass sogar Menschen ihre Kranken an dem Weg, wo sie wussten, Petrus wird den gehen, ausgelegt haben, rechts und links, in der Hoffnung, dass der Schatten von Petrus auf sie fallen möge, auf dass sie geheilt werden. Wow, welche Dimension. Das ist tatsächlich Erweckung, oder? Da geschieht was. Da dringt Himmel durch auf diese Erde. Das ist sichtbar im Außen. Ich frage mich immer, wenn so viel sichtbar im Außen ist, was ist denn sichtbar im Innen? Das ist nämlich schwieriger, oder? Und wir wollen einen Blick ins Innenleben vom Simon Petrus lenken und uns da mal fragen, wie steht es um seine Identität? Und wenn wir so schauen, vielleicht nicht in der Apostelgeschichte, sondern vorher in den anderen Evangelien, ich nehme mal diesmal Johannesevangelium, da ist uns der Simon Petrus beschrieben als so ein richtig selbstgerechter Großkotz. Das ist ein leidenschaftlicher Kerl, der gern mal übers Ziel hinaus schießt, der auch mit Ellenbogen ja, mal die anderen anrempelt. Ja, definitiv ein Beschützer. Definitiv eine Leitungspersönlichkeit. Aber boah, mit Ecken und mit Kanten. Und ich finde das immer super, wenn Leute in der Bibel so greifbar werden. Und ich denke, mit dem kann ich mich identifizieren. Der denkt stark in Konkurrenz, vergleicht sich ständig mit anderen. Und es gab eine Situation, wo Jesus mit all seinen Jüngern zusammen war, in Johannes 13, und ihnen sagt, einer von euch wird mich verraten. Und Petrus steht sofort auf und sagt, also, wenn alle dich verraten, Jesus, ich werde niemals von dir abfallen, egal was all die anderen tun. Er ist überzeugt davon, ich bin besser. Ich liebe Jesus mehr. Und Jesus sagt ihm ins Gesicht, mein Lieber, noch bevor der nächste Hahn fertig krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Irgendwie hört er das, ja, aber nimmt das wirklich wahr und nimmt das ernst? Nö, da ist so dieser Selbstmantel ist schon groß genug. Er geht weiter und Jesus wird von Soldaten in Garten Gethsemane abgeholt, gefangen geführt. Und Petrus, wie er ist, ist der Erste, der sagt, nee, ich stehe zu meinem Herrn. Und er nimmt sein Schwert und verteidigt Jesus und schlägt dem ersten Soldaten das Ohr ab. Ein Eiferer. passiert? Jesus heilt als allererstes dieses Ohr wieder und sagt dem Petrus, nee, Junge, dieses Feindbild ist falsch, das ist nicht unser Feind. Das war nicht das, was ich wollte. Und er räumt hinter Petrus auf. Ich finde das so schön, den Gedanken. Wie oft muss Gott vielleicht mal hinter mir als aufräumen und irgendetwas heilen, was ich angestellt habe? Und er tut's. Wunderbar, oder? Die Geschichte geht weiter. In Johannes 18 lesen wir, dass während Jesus verhört wird, Petrus in dem Vorhof ist. Und er wird dreimal angesprochen. Hey, bist du nicht auch einer von diesen Jüngern des Jesus? Bist du auch nicht mit dem unterwegs gewesen? Du kennst ihn doch. Und er verleugnet dreimal, Jesus zu kennen und zu ihm zu gehören. Und hier passiert etwas. Als der Hahn kräht, erinnert sich Petrus an die Worte von Jesus. Und er erkennt, ich bin nicht besser. Ich selbst habe versagt. Ich bin enttäuscht von mir selbst. Ich hätte mehr von mir erwartet. Und da kommt er in Selbstzweifel rein, in innere Konflikt und Spannung. Und er erkennt, nicht meine Stärke, sondern meine Schwachheit, mein Versagen. Dort, wo ich über mich enttäuscht bin, ist es Jesus nicht, weil er hat es im Voraus schon gewusst. Und es ist wie so von seiner Selbstgerechtigkeit weg, er erkennt, was Gnade ist. Dort, wo er sich selber vielleicht nicht im Spiegel sehen, angucken will und sich selbst ablehnt, dort erkennt er, das bin ich und Gott ist anders. Und etwas kommt in Ordnung, indem es an seinen Platz rutscht. Und ihm wird bewusst, Gnade bedeutet genau das. Aus Gnade geliebt zu sein, bedeutet nicht, dass ich leisten muss. Bedeutet nicht, dass ich es religiös richtig machen muss. Bedeutet nicht, dass ich besser sein muss. Sondern es bedeutet, ich genüge und ich darf sein. Und ich bin geliebt. Und da kommt wie ein Punkt dahinter und das Fragezeichen kommt weg. Und es ist eine ganz tiefe Erweckungserkenntnis im Leben des Petrus. Es ist eine Wiederherstellung von etwas, was irgendwie aus der Ordnung rausgerutscht ist. Eine Wiederherstellung in das Original. Gott hat uns geschaffen und er kennt uns. Und wir dürfen wissen, wir sind Geschöpf und er ist Schöpfer. Und er wird befreit von eigener Selbstgerechtigkeit und Leistungserwartung. Gnade verankert und verwurzelt uns in unsere Identität. Ich bin geliebt als Kind Gottes. Nur die Identität Kind Gottes verankert mich in diese Liebe. Nicht meine Leistung und nicht, was ich bringe. Jetzt würden wir doch denken, okay, wie geht's weiter nach diesem ganz tiefen Fallen und auch diesem Erkennen, wer bin ich und wie gehe ich mit Versagen um? Jesus rüttelt an dieser neuen Wurzel, die sich da in ihm ausgebildet hat, und er fragt ihn, nachdem er auferstanden ist, verbringt Jesus Zeit mit seinen Jüngern und eines Morgens sind sie zusammen am Meer, weil es Fischer waren, und sie essen zusammen und nach dem Essen fragt Jesus, Simon, liebst du mich mehr als die anderen hier? Kennt ihr das? Ihr habt ein Erlebnis, wo ihr etwas erkannt habt, wo ihr Befreiung erlebt habt, wo ihr Heilung erlebt habt, wo Gott wie ein Stück Erweckung gebracht hat in deinem persönlichen Leben. Da hat sich eine Wurzel ausgebildet. Und dann fängt Jesus oder egal wer an, da oben mal dran zu rütteln und zu gucken, wie fest sitzt denn das schon? Und ich liebe es, wie es formuliert ist. Jesus fragt, Simon, liebst du mich mehr als? Wieso denn mehr als? Weil das genau das ist, was er nämlich behauptet hat. Wenn alle anderen das machen, aber ich doch nicht, weil ich mehr als und besser als bin. Und was antwortet Petrus? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und er wird das dreimal gefragt, dann nicht mehr mit dem Mehr als, aber wird weiter gefragt. Und er sagt, Herr, du weißt alles und du erkennst auch, dass ich dich lieb habe. Und hinter dieser Frage von Jesus, wenn er fragt, Petrus, liebst du mich? Verbirgt sich doch die Frage, glaubst du, dass ich, Jesus, dich liebe? So richtig, wahrlich. In deiner Schwachheit, in deinem Versagen, genauso wie du bist. Da steckt dahinter eine Erkenntnis, glaubst du, dass Gott die Liebe ist, unabhängig von dir? Unabhängig von deinem Zutun, unabhängig von deinem, was du gerade leistest oder nicht, oder wer du bist? Ist das nicht eine gute Nachricht, dass Gott uns fragt, liebst du mich? Erkennst du meine Liebe, die unabhängig gesetzt ist mit einem Punkt zu dir, ohne ein Fragezeichen, ohne Wenn und Aber? Kannst du einstimmen in diese Liebe? Das hat ganz viel mit Selbstannahme zu tun. Wenn wir uns selbst annehmen können, können wir auch Gott annehmen. Wenn ich aber nicht glaube und mich nicht selber, also nicht glaube, aber dass ich liebenswert bin und mich nicht annehmen kann, kann ich auch die Liebe Gottes nicht annehmen. Deswegen sind diese zwei Fragen miteinander verwoben und verknüpft. Versteht ihr das? Wow, wir würden sagen, jetzt ist doch echt was passiert und die Erweckung ist durchgebrochen und er hat es verstanden, oder? Und wir lesen eine Zeile weiter, dass Petrus dieses dreimal jetzt gesagt hat und verstanden hat, ich liebe dich und du liebst mich. Und dann gleich die nächste Zeile ist, Jesus, wie steht das eigentlich so um den Johannes da drüben? Er ist immer noch nicht zwar im Denken mehr als und besser als, aber im Vergleichen ist er immer noch drinnen. Und Jesus reagiert ziemlich schroff und sagt, hör mal zu, mein Lieber, das geht dich in feuchten Dreck an. Kümmer du dich darum, was mein Wille für dein Leben ist und mein Wille für das Leben anderer geht dich gar nichts an. In meinen Worten übersetzt. Ihr könnt es ja selber lesen, aber er hat heftig reagiert. Es ist ein fortlaufendes Ereignis, immer wieder neu erweckt zu werden. Wir haben so viel über Wunder gesprochen, wir haben so viel über, wie Gottes Gegenwart durchbricht, wie wir an Erweckungsorte und Momente hineinkommen. Ich will das haben wir alles schon gehört in der Predigtreihe. Heute will ich wirklich Fokus setzen auf die inneren Schlüsselmomente, wo Gott uns wie erweckt. Und es geht weiter. In Apostelgeschichte 10, vorher ist beschrieben, wie Petrus so viele Wunder schon wirkt und wie er läuft und wie das beschrieben ist, merkt man, er ist wirklich aus dem Gedanken ausgestiegen, dass er besser ist als andere. Das lebt er nicht mehr. Diesen Zahn, den hat er verloren. Er ist sich sicher, es ist Gott, der wirkt. Letzte Woche haben wir von Werner darüber gehört, wie ein gelähmter Mann geheilt wurde. Und da hat er sich ein bisschen amüsiert, der Petrus, drüber und gesagt, ja, glaubt ihr, dass ich das war? Das ist doch Gott, der wirkt. Das ist doch Gott, der heilt. Das bin doch gar nicht ich. Das ist Resultat, sichtbares Resultat von dem Erkenntnismoment, den er hier vorher hatte. Und in Apostelgeschichte 10 ist beschrieben, dass Gott ihn wieder weitet und ihn wieder weiterführt und noch mehr ihn einfach hineinnimmt in ein größeres Denken. Und er erlebt, dass er da sitzt und eine Vision hat. Und er hat eine Vision, dass Gott ihm ein Tuch vorbeibringt und es ihm zeigt und darin sind alle möglichen unreinen Tiere. Und Petrus war ein Jude. Und Gott sagt, nimm und iss in der Vision. Und er sagt ganz empört, wo ist es? Niemals, Herr, noch nie in meinem Leben habe ich etwas Unreines oder Verbotenes gegessen. Warum? Weil er es vom Herzen richtig machen will. Er will sich an die Gebote halten. Er will es doch gut machen. Das ist sein Charakter. Und Gott sagt, nimm und iss. Das, was ich für rein erklärt habe, erkläre du es nicht für unrein. Und warum geht Gott hier wieder mit ihm in einen Dialog, wo er sagt, ich weite deine Räume. Ich will, dass du größer denkst. Dass du, wir singen das so häufig. Gott, zerbreche Traditionen in mir. Gott, weite dort, wo ich dich in mir klein halte. Ihr kennt das Lied gut. Und wieso gibt es überhaupt diese Situation? Weil Gott weiß, es wird eine Person kommen, die zu Petrus kommt und er sagt, Petrus, das ist ein Nicht-Jude und ich möchte, dass du mit ihm mitgehst. Hätte er diese Vorbereitung nicht gemacht, hätte Petrus das nicht getan, weil das nicht in sein Konzept passt. Und hier weitet und Gott und bringt einen Erkenntnismoment und sagt, auch die Nicht-Juden, alle Nationen, jeder einzelne Mensch ist von mir geliebt und sie sind alle willkommen. Und so geht er und erlebt, dass nicht nur diese eine Person, sondern wo sie dann gemeinsam hingehen, ganz, ganz viele Menschen zusammen vom Heiligen Geist getauft werden, Jesus als Erretter erkennen. Und Petrus tauft sie mit der Wassertaufe. Und dann kommt er zurück zu den Juden, zu seinen Freunden, zu seinen Jüngern, die ihn da dafür zur Rede stellen und sagen, was hast du denn da gemacht? Das ist doch gar nicht für die. Und er muss sich rechtfertigen. Und in Apostelgeschichte 11,17 sagt er was Wunderbares. Er sagt, Gott schenkte diesen Nichtjuden dieselbe Gabe wie vorher uns, als wir begannen, an den Herrn Jesus Christus zu glauben. Wer bin ich, dass ich Gott daran hindern könnte? Ich liebe es. Gott weitet ihn, Gott wirkt. Und was Petrus hier macht, ist, er stellt sich einfach in den Strom, der fließt vom Thron Gottes, wo Segen und Salbung stattfindet, wo Erweckung stattfindet, wo Menschen Gott kennenlernen, wo Menschen die Liebe Gottes begreifen und erleben und wo sie willkommen geheißen sind. Und er sagt, passt nicht in mein Konzept, aber weißt du was? Gott hat es vorbereitet und Gott, ich tue das. Und ich steige hier mit ein in diesen Fluss und ich taufe sie. Wunderbar. Mitten in der Erweckung braucht es diese innere Erweckung, damit wir überhaupt mit Gott mitmachen und in diesen Fluss hineintreten. Weil wir immer in Gedanken kommen, darf ich jetzt, was bin ich angenommen, bin ich geliebt, ist der andere jetzt auch geliebt oder gehört er jetzt dazu oder gehört er nicht dazu? Was ist denn jetzt richtig und was ist falsch? Das ist immer diese Phase mit den vielen Fragezeichen. Wo begrenzen wir denn vielleicht Gottes Liebe? Ich in meinem Leben, wo ich mir denn sage, nee, also die Person ist es nicht wert. Gott kann das jetzt nicht besonders lieben. Oder derjenige, der kann Gott noch nicht haben. Vielleicht mache ich einen noch manchmal vorne dran, aber ist nicht unbedingt liebevoller. Wo geht es uns? Wo darf Gott uns auch erwecken und Dinge, die in uns tot sind oder unberührbar oder unnahbar oder auch einfach lieblos, wo darf er die weiten und uns den Blick wirklich größer machen? Jesus steht vor uns und fragt uns, willst du mich? Und er steht vor jedem einzelnen Menschen. Für mich gab es eine Zeit in meinem Leben, es gibt Leute, die gucken immer so den Status oder auch das Profil in WhatsApp an. Es gab Jahre, da habe ich große Veränderungen in meinem Leben mitgemacht und ich wusste, wow, das wird eine stürmische Zeit und also meine Wurzeln werden jetzt abgeschnitten und ich weiß nicht so genau, was da auf mich zukommt. Und dann habe ich da einfach mal einen Punkt gesetzt und gesagt, das soll mein Symbol sein. Ich bin geliebt, Punkt. Und das reicht. Auch wenn mir vieles andere gerade genommen wird, ich mich auf vieles Neues einlassen muss, viele Veränderungen sind, ganz viel anderes am Stürmen, das möge bleiben. Und ich habe mir im Profil bei WhatsApp einen Punkt gesetzt. Und das war mein Symbol, weg von dem Fragen hin zu geliebt, Punkt. Und ich weiß jetzt gar nicht, wann genau, vor mehreren Monaten, ich glaube, es war dieses Jahr, vielleicht auch Ende letzten Jahres, war ich nicht mehr glücklich mit diesem Punkt und dachte, das ist aber nicht alles, da ist ja noch mehr. Und das wurde zu einem Doppelpunkt. Weil wenn ich geliebt bin, dann bin ich auch fähig, andere zu lieben, oder? Und wisst ihr, was so toll ist bei dem Ganzen? In dem Doppelpunkt bleibt der Punkt ja drin. Ich komme nie zu kurz bei Gott. Und wenn ich, so wie Petrus, mich in diesen Fluss stelle, wo es um die anderen geht, wo ich sage, ja, wir segnen die anderen, In dem Doppelpunkt ist immer der Punkt mit drinnen. Und ich hatte immer so die Vorstellung, dass Liebe Gottes wie so eine Schale ist. Und dann muss ich, meine Schale muss erstmal total voll sein. Und dann fließt sie über zu anderen. Und wenn ich mich gerade nicht so fühle, dann muss Gott die halt noch ausreichend füllen, bevor es weitergehen kann. Und da hat Gott mich wirklich ganz feste mal an die Ohren gezogen und gesagt, Mädel, das ist kein richtiges Bild. Das wirkliche Bild ist, dass es keine Schale ist, sondern wir sind immer im Durchfluss bei Gott. Wenn du in den Strom hineintrittst, der Liebe Gottes, die hat eine Quelle. Gott ist die Liebe. Da kommt immer neuer Nachfluss. Da ist immer reines und Quellwasser und Erfrischendes da. Die versiegt nie. Und wenn wir da hineintreten, sei es wie die Vorstellung, dass wir da drinnen sind oder dass wir wie ein Rohr sind, durch das Gott fließen kann, dann bleiben wir sauber. So eine Schale, die kann ganz schön stinkig werden, wenn das dann irgendwann nicht mehr überfließt. Wisst ihr, wie ich meine? Ich fand das sehr interessant und das will ich euch einfach mitgeben als ein Bild. Es möge uns durchdringen, auf dass wir wirklich erwecklich lieben können, dass deine Liebe uns durchflutet, dass es aus unseren Poren rausquillt und wie beim Petrus auch innen und außen. Das Außen, was sichtbar ist, das wünschen wir uns, aber wir wünschen, es beginnt im Inneren, dass wir im Innen diesen Quellfluss erkennen, hineintreten, immer wieder. Und im Psalm 1 heißt, der Baum gepflanzt an Wasserbächen, der stets Frucht bringt. Wisst ihr, ich hatte eine Situation, ich glaube, ich habe sie auch schon mal erzählt, die mich sehr, sehr berührt hat. Das war für mich wie so ein Erweckungserlebnis auch, dass ich mit einer Person in Haiti, es war eine Jugendliche, mit der ich wirklich Schwierigkeiten hatte und innerlich dachte, Mann, und ich wollte mit Gott in Diskussion gehen und sagen, Gott, erklär mir mal, ich verstehe sie nicht. Und außerdem habe ich mich beklagt, wie sie sich benimmt und dachte so, Gott nimmt jetzt irgendwie auch meine Position vielleicht. Und wisst ihr, was Gott einfach gesagt hat? Ich liebe sie so sehr. Willst du es spüren? Und es hat in mir so viel rumgedreht. Ich muss diese Liebe nicht produzieren, sondern ich darf in diesen Strom hineinstellen und sagen, du bist die Quelle. Und ich darf erweckt lieben, weil ich als Kind Gottes geliebt bin und an diese Quelle angedockt bin und er durch mich hindurch liebt. Diese junge Frau ist mit 22 Jahren letztendlich gestorben und ich durfte sie auch in den letzten Zeiten begleiten. Und mein Herz war wirklich voller Liebe für sie. Da war was, was außen sichtbar wurde, was aber vorher im Inneren erweckt werden musste. Ich konnte es von mir aus vorher nicht. Leute, und das geschieht organisch und nicht nacheinander. Wir können nicht sagen, zuerst, wenn ich genug bin, wenn ich genug habe oder auch wenn ich mal genug verstanden habe oder wenn ich genug geleistet habe, dann kann ich anderen dienen. Ja, dann kann ich andere lieben. Nein, Gott denkt so nicht. Er denkt in diesem Durchfluss. Und er denkt einfach in diesem Doppelpunkt, ist der Punkt schon mit drinnen. Er denkt an dich. Du wirst nie zu kurz kommen. Er denkt gleichzeitig auch immer an die anderen. Weil er jeden Einzelnen liebt. Und das ist größer, wie wir es uns vorstellen können. Und es ist nicht nacheinander, sondern es ist gleichzeitig. Und es ist sehr, sehr gut, wenn du müde bist von diesem Fähnchen, immer, ach, fühle ich jetzt Gottes Liebe oder fühle ich sie nicht? Weil dann strecken wir uns aus, zu sagen, ich brauche Erweckung, um liebend zu leben. Ich brauche meine Wurzeln, die sich reinpflanzen in dich hinein, in Gottes Liebe, als was er mir entgegenbringt, als Kind Gottes. Ich will meine tiefere Identität ausbilden und dazu brauche ich seine Erweckung. Ich brauche seinen Blick, seinen Weckruf. Liebe muss nicht perfekt sein, sondern echt. Und wir dürfen beginnen zu empfangen und zu geben und uns immer wieder in diesen Strom hineinzustellen. Und wisst ihr, was ganz wichtig ist? Erweckung ist fortlaufend. und nicht ein einmaliges Erlebnis, sondern immer wieder, immer wieder. Und im Leben von Petrus sehen wir das. Und ich liebe es, wenn man denkt, ach, abgehakt. Nee, dann kommt gerade das Nächste. Und Gott wird auch mit uns nie fertig sein, sondern immer dranbleiben. Es ist kein Entweder-Oder, sondern es ist einfach ein Miteinander. Wir wollen hier einen Punkt machen. Und ich lade dich einfach ein, vielleicht in Ruhe nochmal das Gebet einfach auf dich wirken zu lassen oder auch mitzubeten oder innerlich in deinen eigenen Worten. Wenn du willst, kannst du die Augen zumachen. Ihr könnt schon mal hochkommen. Jesus, ich danke dir, dass du diese Fragezeichen rausnimmst heute aus unserem Leben. Diese Selbstzweifel, diese Anklage, dieses ständige Infragestellen von deiner Liebe. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns zuspricht. Ich liebe dich. Punkt. Du bist geliebt. Punkt. Und der uns die Frage stellt, liebst du mich? Liebst du mich? Bedeutet, glaubst du, dass ich dich liebe, wie du bist? Heute, in der Vergangenheit und auch in Zukunft. Mit dem Wissen, Gott wird nie überrascht sein, was du tust oder nicht tust. Jesus, erwecke uns aus unserer Lieblosigkeit raus, aus unserer Gleichgültigkeit raus, für mich und auch für andere. Erwecke uns, wo wir kalt sind, wo wir Ablehnung leben, weil wir an unserer eigenen Annahme zweifeln. Schenke uns deine Liebesfähigkeit. Und ich will diese Entscheidung heute Morgen treffen, für mich, aber auch stellvertretend für Gemeinde, dass wir hineintreten, ganz bewusst, in diese Quelle und in diesen Strom des Liebesflusses von dir. Du bist die Quelle. Und wir können einfach hineintreten und wir dürfen Wunder erwarten, Wunder in uns, in unserem Herzen, in unserem Verstand, in unserer Seele und auch Wunder nach außen für unser Umfeld